Auenland FM.
Gespräche aus Westeros.
Gemeinsam durch Eis und Feuer.
Ein Podcast mit Tobias, Tatjana und Lennart.
Guten Morgen, guten Tag, guten Abend oder gute Nacht zur Folge 22 von unserem Gespräche aus Westeros Podcast. Aber wie immer bin ich nicht alleine in Westeros unterwegs. Ich habe natürlich die liebe Tatjana bei mir. Hallo Tatjana.
Moin.
Und natürlich ist wie auch immer unser Bartmensch des Jahres Tobias dabei.
Ah, ich hatte schon überlegt, was du sagen wirst. Ja, und heute in komplett nasaler Stimme, weil ich gegen den Heuschnupfen heute nicht ankomme. Hier blüht alles, hier kreucht und fleucht alles. Deshalb wird mein Redeanteil heute etwas niedriger sein als üblich. Aber das möchte ich euch dann doch einfach alle nicht zumuten.
Ja, dann auf jeden Fall gute Besserung.
Danke. Aber das ist ja leider so etwas, wo es nicht wirklich eine Besserung gibt. Also im Herbst dann wieder.
Ja, gut. Dann,
ja, das war's mal wieder bei Gespräche aus Westeros. Ne? Wir hören uns nächste Woche wieder.
Nee, im Herbst.
Ach so, ja, im Herbst wieder, Entschuldigung.
Genau.
Bis dahin.
Winter is coming. Also hoffe irgendwann mal wieder. Rabenpost haben wir tatsächlich diesmal gar keine mitgebracht. Aber wenn ihr uns Feedback schicken möchtet, dann schickt uns das Feedback doch gerne an feedback@westerospodcast.de oder schreibt uns einen Kommentar auf unserer Website westerospodcast.de oder natürlich der Podcast-Plattform eurer Wahl oder kommt doch zu uns auf Discord auf auenland.chat oder auf Instagram auf westerospodcast heißen wir da. Da könnt ihr euch nicht nur coole Bilder, coole Reels anschauen, auf Discord könnt ihr euch auch mit uns austauschen, Folgen kommentieren, Fragen stellen, euch beschweren und
mit uns in den Austausch treten.
Ja. Und uns vielleicht auch einfach mal loben, weil wir so toll sind.
Ich bin nicht schreckhaft, ihr seid schreckhaft. Ich glaube, der weltgrößte, ich weiß nicht, was das gerade gewesen ist, eine Hornisse oder Wespe ist gerade gegen die Fensterscheibe hier geflogen.
Ach du Scheiße.
Hab ich mich gerade erschreckt.
Ja,
dann, Anschlag auf die Tatjana.
Muss ich nachher mal googeln, ob die schon immer so groß gewesen sind. Das Ding war riesig. Ja, wir freuen uns auf den Sommer.
Hier habt ihr es zuerst gehört. Deutschland angegriffen von Killerhornissen.
Also falls ich beim nächsten Mal nicht mehr dabei bin, wisst ihr Bescheid.
Wobei ich finde ja, dass Hornissen eher einen viel zu schlechten Ruf haben bei den Menschen.
Ja, die sind halt groß und sehen gruselig aus, aber die sind zumindest im Vergleich zu ihren kleineren Artgenossen ja tatsächlich eher harmlos oder zumindest nicht so aggressiv.
Und ja auch gut für die Umwelt.
Ja.
Apropos Umwelt, was ist um uns herum denn in der letzten Folge passiert?
Oha, das ist ja schon so lange her und ich habe das Gefühl, dass ich heute Mittag mein Hirn rausgenießt habe. Ich versuche es trotzdem. Ich glaube, wir waren beim letzten Mal auf der Mauer. Wir durften im Prinzip das erste Mal die Mauer erleben. An Johns Seite, also POV war Jon Snow oder Jon Schnee. Und ja, was war da? Wir hatten irgendwie Kampftraining mit anderen. Ich glaube, mit den Banditen war das, mit denen er dann ja auch zur Wache gekommen ist, wo er sich dann großkotzig über sie gestellt hat und das Ganze dann, ja, noch beim Waffenmeister der Schwarzen Festung weitergemacht hat. Oder beim Schmied war das. Der Waffenmeister hat sie getrennt und dann ging es irgendwie in der Schmiede noch weiter. Und der Schmied, ja, wie soll ich sagen, stutzt ihm den Kopf zurecht. Und beim Essen mit Tyrion ist er dann, oder bekommt er eine frohe Botschaft, nämlich über Brans Erwachen. Das hebt seine Stimmung so sehr auf, dass er selbst die Person, die er vorher noch am liebsten im Testkampf getötet hätte, die Hand reicht und sagt, hör zu, es tut mir leid, was ich gesagt habe. Und ich biete dir sogar an, dir beim Kämpfen oder beim Kämpfen zu unterrichten, dir zu unterstützen, woraufhin ist er mit dem, ich glaube, das war dann aber jetzt der Waffenmeister, zu einer sehr interessanten Auseinandersetzung kam nach dem Motto, bevor du dem Typen Kämpfen beibringst, habe ich deinem Wolf Jonglieren beigebracht. Und Jon Snow meint, ja, er würde gerne sehen, wie sein Wolfshund jongliert. Und Tyrion und alle anderen lachen dann, das war so ein schöner entspannter Ausgang in der letzten oder Abklang in der letzten Folge.
Ja, in diesem Kapitel beschäftigen wir uns ja wieder mit unserem Ehrennet. Und wir erinnern uns, wie ging es denn mit dem weiter, Tatjana? Oder wie ging es denn beim letzten Mal mit dem zurecht, zu Gange, so rum? Wie es mit dem weitergeht, erfahren wir ja erst heute.
Zurück in die Zukunft. Jetzt bei Gespräche aus Westeros. Also, wir erinnern uns nach dem Vorfall mit uns allem beliebten Prinz Joffrey, abseits des Königsweges, wurde tagelang nach Arya Stark gesucht, denn die ist stiften gegangen. Ned war komplett erschöpft, denn hat sie tagelang gesucht. Und als ihn die Nachricht erreichte, dass man sie gefunden hat, wurde sie nicht sofort zu ihm gebracht, sondern vor den König geschleift. Und dann haben wir diese Art Schubskreis erlebt, wo halt Arya angeklagt wurde. Sie habe ihren Wolf auf den Prinzen gehetzt und der wurde dabei verletzt. Und es wurde nach nicht Rache, sondern Gerechtigkeit gefordert. Und es müsse jemand bestraft werden. Und da Nymeria, der Wolfswelpe von Arya, auch abgehauen war, musste natürlich irgendeine Alternative gefunden werden und bestraft werden. Und so wurde beschlossen, Lady hinzurichten. Und unter anderem hat man auch den Fleischersjungen gefunden, ja, und anstatt ihn irgendwie auch zu befragen oder vors Gericht zu zerren, wurde er auch gerichtet, nämlich zu. Und ja, nun haben zwei Unschuldige ihr Leben gelassen im letzten Kapitel mit Ned, nämlich nicht nur Lady, sondern auch der Fleischersjunge. Und Ladys Leichnam ließ Ned dann nach Winterfell schicken, denn ja, der arme Wolf habe Besseres verdient, als einfach irgendwo in Königsmund oder auf dem Weg nach Königsmund in einer Grube verscharrt zu werden. Recht traurig, das letzte Kapitel mit Ned. Wird es denn heute erfreulicher?
Ja, es wird bunter.
Oh ja.
Also hier, das auf jeden Fall.
In diesem Kapitel sind ja sogar mir die Farben ins Auge gesprungen.
Und das will was heißen.
Ja, aber starten wir doch mal mit dem Kapitel zu Ned. Da starten im Prinzip, ich hätte das glaube ich beim letzten Mal schon gespoilert, wie er komplett außer Atem und nicht bester Laune dann halt durch die Bronzentore des Roten Bergfrieds reitet. Er ist müde, er ist hungrig, er ist gereizt und sehnt sich eigentlich nach nichts anderem als einem leckeren Essen, ein heißes Bad und wahrscheinlich dann auch ein gemütliches Bett. Allerdings, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt, wird er direkt abgefangen vom Haushofmeister der Burg, der ihn darüber informiert, dass der Großmeister eine Sitzung des kleinen Rates einberufen habe. Das fand ich so in der Wortwahl auch so witzig, so dass der Großmeister die Sitzung des kleinen Rates einruft, warum kein großer Rat. Und ja, die Leute warten im Prinzip schon auf ihm. Natürlich alles nur Personen, die zu Ned aufsehen, wo Ned in bester Freundschaft ist und er sich kaum sehnlicher erwarten kann, nicht. Ned überlegt deshalb auch kurzerhand, ob er den Termin nicht einfach auf den nächsten Morgen verlegt und besinnt sich dann jedoch und sagt so, ja, vielleicht ist es nicht gut, zugleich als erste offizielle Amtshandlung zu vertrösten und sagt dann, okay, Kids, Sansa, Arya, geht auf euer neues Zimmer. Er bittet ja noch seinen Haushofmeister, also nicht der Burg, sondern seines eigenen, dass er darauf sorgt, dass die beiden auch ja aufs Zimmer kommen und dass Arya keine Erkundungstour macht. Und stellt dann mit Erschrecken auch noch fest, dass auch seine Kleider noch gar nicht da sind, weil was wir in diesem bisher kurzen Kapitelabschnitt ja auch schon mitbekommen haben, ist, dass die Karawane, wir erinnern uns irgendwie mit den 40 Pferden und Co., halt noch längst nicht vollständig angekommen ist. Und so hat Ned noch keine Klamotten und es muss er sich sogar auch noch Klamotten leihen. Das ist natürlich jetzt alles nicht die perfekte Voraussetzung für das erste Treffen mit den anderen Ratgeber des Königs, Tatjana.
Ich möchte noch ganz kurz, Entschuldigung, ich muss noch ganz kurz ein bisschen einhaken, weil Tobias ja sich gefragt hat, warum der kleine Rat?
Nein, und, ich fand es einfach nur so witzig im Sinne von, ja, der Große macht den kleinen Rat.
Tatsächlich gibt's aber auch einen großen Rat, in dieser Welt. Das ist dann aber tatsächlich das Zusammentreffen von allen irgendwie bedeutenden Adligen, okay, die halt den König in einer bestimmten Frage beraten bzw. entscheiden. In der Vergangenheit war das halt hauptsächlich, um irgendwie eine Frage der Thronfolgeregelung zu treffen. Wenn es irgendwie, ich sag mal, mehrere Anwärter gab mit Ansprüchen, die sich vielleicht haben bestreiten lassen, dann hat man halt gesagt, jo Leute, über euch muss er schließlich irgendwann mal regieren, entscheidet ihr mal. Und der kleine Rat, das ist halt, Anführungszeichen, kleine Gruppe, die den König so im Alltag berät und unterstützt bei seinen Amtsgeschäften.
Ich glaube, das wird auch noch ein bisschen erwähnt, von wegen, Ned war nur eine große Nummer unter vielen, so sinngemäß. Anyways, ich war bei Ned komplett, weil, ja, man kann sich da so schön reinfühlen. Ned kommt an, direkt von der Reise, wird begrüßt und direkt gebeten, doch zum Termin zu erscheinen. Und ja, er natürlich komplett müde und erschöpft und mit geborgten Klamotten macht er sich dann auf den Weg zum kleinen Rat, zum Termin. Und ja, man merkt halt schon, ne, alles ist da anders, überall reiche Dekoration mit Kostbarkeiten und überhaupt alles exotisch und toll. Und also da habe ich mich direkt auch überhaupt nicht so direkt wohl gefühlt. Da war ich, wie gesagt, komplett bei Ned. Und wenn man dann mit Ned zusammen den Raum betritt, wird man auch noch von Varys angesprochen direkt, den man aus Neds Sicht komplett überhaupt nicht leiden kann. Und der sagt nicht irgendwie, ja, oh, tut mir leid wegen hier, ne, Bran oder so, sondern, oh, ich bete für den Prinzen, ne? ich hab gehört, was da vorgefallen ist und oh. Und das gefällt Ned natürlich überhaupt nicht. Und dann sieht Ned den Bruder des Königs und fast ist es ihm, als würde er seinen Freund Robert wieder vor Augen haben, wie vor 14 Jahren. Doch ja, Renly winkt ab und er sei ja nur eine schlechte Kopie seines Bruders, woraufhin er einen Seitenkommentar von Kleinfinger bekommt, der auf dessen extravaganten Kleidungsstil erinnert, dass er ja mehr Geld ausgebe als irgendwer anders, woraufhin Kleinfinger einen Spruch kassiert, könnte Schlimmeres geben, man könnte ja so aussehen wie er. Naja, jedenfalls stellt sich auch Lord Baelish, also Kleinfinger, bei Ned vor und es beginnt so eine Art Wortduell, was auch an Ned ziemlich zehrt. Und Kleinfinger ist da natürlich total zu Hause. Ja, der macht es schon fast zu einem Sport, auf Ned einzustoßen und einzupieken mit Worten. Und ja, nun muss sich Ned daran gewöhnen, dass das wohl jetzt seine Realität sei. Und der Großmeister Pycelle begrüßt Ned auch und erinnert alle daran, dass er jetzt auch nicht mehr der Jüngste ist, sondern dass sie auch schnell mal mit der Sitzung anfangen sollten, weil sonst würde er einschlafen. Das fand ich sehr sympathisch und fühle ich auch.
Ich auch.
Aber ja, ja, daran musste ich auch denken heute. Und ja, ihm fällt auf, dass nicht nur der Lord Stannis fehlt, sondern auch Ser Baristan und der König. So. Und wir erfahren, dass die Starks sich ein bisschen abgesetzt hatten nach dem Vorfall mit dem Prinzen und dass sie vorgeritten waren und doch der Abstand zwischen den beiden Karawanen sich doch sehr vergrößert hatte und dass der König sich wohl irgendwo noch auf dem Weg befinde, in der großen Karosse, meist
betrunken.
Und das fand
ich so bemerkenswert. Weil ja. wir erinnern uns an das Kapitel zurück, wo er Ned früh morgens aus dem Bett gerissen hat, um dann mit ihm irgendwelche politischen Dinge zu bequatschen. Da hat er sich ja erstmal gefühlt eine halbe Stunde lang darüber echauffiert, dass seine Frau in dieser scheiß Kutsche mitfährt. Und dass die doch so langsam und so quietschig und so scheiße ist.
Ja,
und,
also und
jetzt reißt er da seit zwei Wochen selber in dem Ding mit.
Das ja, ist schon man merkt halt so diesen, wie es gekippt ist, ne? Also anfangs war er noch so, ja, hier kommen, wir müssen besprechen und wir müssen dies und jenes und tralala. Und dann ist ja dieser Vorfall gewesen und da hat man dann gemerkt, so, Robert hat jetzt gar keinen Bock mehr. Und reist er dann auch? Also haben die nur diese fensterlose Karosse? Ja, oder?
Ja, ich glaube. Also
die werden auch noch, also da werden andere Wagen sein, halt mit Zeugs drauf, so gepäckmäßig.
Wie auf einmal der ganzen Menge an Menschen.
Ja. Aber ja. Halt keine Kutschen im Sinne von, da kannst du dich reinsetzen und mitfahren, sondern halt so Gepäckwagen, würde ich jetzt mal sagen.
Aber ganz ehrlich, ist das Große dann nicht auch eigentlich nur ein Gepäckwagen, wenn es keine Fenster und Co. hat?
kommt drauf an, wenn du den König und seine Frau als Gepäck betrachten möchtest.
Ich meine, wenn der eh betrunken ist, dann kann der ja eh kein Tageslicht ab. Also für ihn perfekt. Es sei denn, seine Frau sitzt mit drin, aber wie haben die denn da Licht drin gehabt, frage ich mich gerade.
Weiß ich
Weil
nicht. Vielleicht
Kerzen
so.
Anmachen ist ja auch ein bisschen ungünstig in so einem Holzding. Okay.
Naja, gibt ja schon irgendwie.
Ich will
Laternen
da jetzt nicht reinfallen in so ein Rabbit Hole, aber weiß ich nicht, selbst Gaslampen oder so, da geht doch dann der Dings flöten oder haben die da Luftscharten drin? Ich habe keine Ahnung. Wir fallen da in so ein Rabbit Hole rein. Jedenfalls holt Ned jetzt die bittere Realität ein und Renly hat Befehle vom König erhalten, die schnellstens halt ja nach Königsmund gebracht hatte und die er jetzt Ned verlesen lässt, denn der König möchte vom Anlass her der Ernennung der neuen Hand möchte er gerne ein Turnier ausrichten. Und eigentlich klingt das ja ganz positiv, ne? Und für Ned vielleicht, ja gut, ne? Ist halt wieder was Formelles. Aber als Ned die Summen vorliest, die Robert als Preisgelder aussetzen will, da muss Ned erstmal schlucken. Und ja, 90.000 Golddrachen insgesamt alleine für das Preisgeld, ne? Ohne jetzt noch irgendwie die Kosten für Verpflegung, also wahrscheinlich sollte es da noch ein Riesendinner geben und viel Alkohol und
Und Lennart, wie viele Zelte sind das jetzt?
Ich habe keine Ahnung. Also bei 90.000 Golddrachen, da höre ich auf zu rechnen. Aber wenn man bedenkt, dass man für die Ermordung von Bran nicht mal einen Golddrachen, sondern quasi nur weniger Wert ausgegeben hat, das ist also wird mir ja auch schwindlig bei der Summe.
Ja.
Ich fand's so lustig, als die Narren aufgezählt wurden, die dann ja auch rangeholt werden mussten. Da meinte Renly, der in diesem Kapitel auch wieder komplett abgeliefert hat, Narren haben wir hier zuhauf. Das fand ich sehr lustig.
Ja.
Ja. Dann kommt natürlich die Frage auf, hey, kann sich die Schatzkammer denn überhaupt das Ganze leisten? Und da lacht Lord Baelish nur und meint, tja, welche Schatzkammer denn? Und eröffnet, dass sie allein bei den Lannisters 3 Millionen Kronen, wie heißt das, Gold?
Drachen.
Goldkronen?
Golddrachen.
Nee, Golddrachen. Golddrachen mit 3 Millionen Golddrachen verschuldet sind. Und Ned.
Was sind da schon weitere 100.000?
Ja, Ned ist komplett vor den Kopf gestoßen und sagt so, was? Das Königshaus ist mit 3 Millionen verschuldet?
Nein.
Nee. Also wir sind hier mit 6 Millionen in den Schulden, ne? Und das meiste liegt bei den Lannisters. Und da war ich auch wieder so komplett so, oh Gott, ne? Bei Ned, wie er einfach so, weiß ich nicht, ins kalte Wasser geworfen wird, so, ja, hier. So sieht's eigentlich wirklich aus, ne? Nicht, ja. Wie heißt das? Prunk? Sondern, ja.
Alles Realität.
Ja.
Ich fand auch so krass. Aus Hui
in Pui.
Ich fand auch so interessant, oder diesen kleinen Rückblick quasi, wie es eigentlich vor der Rebellion aussah, wo er sagt, ja, als wir das hier übernommen haben, da waren die Schatzkammern voll mit Gold. Leute, was habt ihr gemacht?
Naja, ne, wir wissen, was Robert gemacht hat, ne, der hat sich's gut gehen lassen. Aber auch als aufgezählt wurde, ja, wir haben die Lannisters nach Geld gefragt, wir haben hier die Banken nach Geld gefragt, wir haben Tyroshi nach Geld gefragt, hier noch Geld, da noch Geld.
Wir haben sogar den fucking hohen Septon, quasi den Papst der Welt da nach Geld
gefragt. Da kann man sich nur an den Kopf fassen, was ist da vorgefallen, bitte? Und ja, das kann Ned alles überhaupt nicht verstehen. Der ist, puh, also hätte Ned angefangen zu schwitzen, hätte ich es verstehen können. Aber ich glaube, das wäre kalter Angstschweiß gewesen, weil Jetzt merkt Ned, glaube ich, wirklich, was da auf ihn zugekommen ist, weil vorher meinte er doch so, oh, so viel Verantwortung und überhaupt. Aber dass er da vor so Trümmer gesetzt wird, damit hat er, glaube ich, überhaupt nicht gerechnet. Naja, jedenfalls, bevor überhaupt großartig Pläne gemacht werden, will Ned gerne mit Robert persönlich reden und beendet dann die Sitzung mit den Worten hier, ich bin müde, wir fahren später fort und er wartet gar nicht ab auf die Reaktion der anderen, sondern dreht sich einfach um und geht. Hätte ich auch gemacht an seiner Stelle.
Ja. Wobei, über eine kleine Sache müssen wir uns noch aufregen. Die hast du mir gerade eben im Vorfeld schon verraten. Kann ich nicht so richtig verstehen. Renly sagt, zumindest hier in der deutschen Fassung, mein königlicher Bruder liebt Turniere und er hasst, was er das Linsenzählen nennt. Und ich habe das erstmal nicht hinterfragt. Ich denke, okay, vielleicht ist das halt so ein seltsamer Ausdruck. Und nein, im Englischen steht halt Counting Coppers. Also Kupfermünzen quasi.
Ja, also diese Übersetzung, die habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Also
vielleicht habt ihr da draußen ja eine Erklärung, warum. Ich verstehe es nicht.
So, wären es Erbsen gewesen, hätte ich es noch nachvollziehen können. Aber Linsen, wollten sie damit irgendwie originaler klingen, origineller? Ich weiß es nicht. Ja.
Also mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass, weil ihr es gerade über die Übersetzung hattet, dass die Wortwahl fürs Hörbuch doch leicht anders ist.
Tatsächlich fällt mir gerade ein Funny Fact zu ein. Falls jemand von euch da draußen zufällig den Autor Michael J. Sullivan kennt, ist ein anderer sehr geliebter Autor von mir, der arbeitet tatsächlich auch immer mit demselben Hörbuchsprecher, zumindest für seine englischen Hörbücher, zusammen. Und der macht das immer so, er lässt das Hörbuch quasi produzieren, bevor er auch das Buch veröffentlicht. Und passt dann tatsächlich den geschriebenen Text nochmal an das Hörbuch an, weil der Sprecher halt quasi so im Flow manchmal ein bisschen entscheidet, jo, nee, da klingt irgendwie das vielleicht ein Ticken besser. Und finde ich total interessant. So eine ganz unorthodoxe Herangehensweise. Aber ja, ich denke, das passiert, glaube ich, einfach so beim Hörbuchsprechen manchmal.
Bin ich gar nicht mal so blöd. Also.
Ja.
Und es ist auf jeden Fall eine Entscheidung.
Ja, also hier wurden teilweise komplette Begrifflichkeiten ausgetauscht. Also er sagt dann ja im Buch irgendwie My Lady und da spricht er sie halt einfach nur seine Frau nachher mit Vornamen an und dementsprechend sind die folgenden Sätze auch komplett umgestellt.
Ja gut, das ist
Es ist untypisch. Es ist, glaube ich, das erste Mal, dass es mir wirklich jetzt hier aufgefallen ist.
Ja, also das finde ich auch seltsam, weil irgendwie, das hätte man ja auch mit Meine Liebste oder so übersetzen können.
Ja.
Merkwürdig.
Jedenfalls nach dieser, ja, doch recht aufrührenden Ratssitzung macht er sich erstmal auf den Weg, will eigentlich quasi mit dem König reden. Allerdings erzählt man ihm, jupp, der König ist noch gar nicht da. Und es ist gleichzeitig strömen aber immer noch Wagen und Leute in die Stadt, nicht in die Stadt, in die Burg. Der König ist noch irgendwo am Arsch der Welt und er könnte vermutlich auch noch Stunden zurückliegen. So mutmaßt nett. Ja, dann muss er auch noch so ein bisschen an den Zustand seiner Töchter denken und das beziehungsweise auch an das Gesicht, was Sansa macht. Und das weckt sofort in ihm irgendwie wieder den Zorn. Währenddessen gibt halt Sansa Arya die Schuld und hätte eigentlich gerne, dass Nymeria tot ist und nicht Lady. Und Arya brütet auch die ganze Zeit irgendwie vor sich hin und hat halt auch nach dem Tod des Schlachterjungs Micah irgendwie jeden Halt verloren. Ja, dann, wenn er also den König dann nicht findet, denkt er sich, ja gut, dann jetzt ab hier in den Turm der Hand, ziehe ich mich zurück, ruhe mich für heute aus, lege die Füße hoch. Aber Pustekuchen. Es könnte so einfach sein, ist es aber nicht. Es mischt sich nämlich mal wieder der liebe nette Kleinfinger ein. Wir lieben ihn.
Tun wir das?
Denn der passt ihn. Nein.
Irgendwie schon.
Ich weiß ehrlicherweise bei Kleinfinger nie. Mag ich diese Figur jetzt oder nervt sie mich oder ist es so ambivalent einfach mit ihm?
Er ist so ambivalent, finde ich, weil auf der einen Seite ist er halt irgendwie so richtig schmierig, aber auf der anderen Seite ist er so gewitzt und keine Ahnung.
Also ich liebe eigentlich die Art, wie er geschrieben ist und ich finde sie richtig toll, aber ich fühle in diesem Kapitel auch einfach mit Ned mit und jedenfalls wird er abgepasst von Kleinfinger, der ihn angeblich zu seiner Frau bringen will, was Ned nicht so wirklich glauben kann. weil die ist ja, also zumindest deines Wissens nach, eigentlich hunderte von Meilen entfernt in Winterfell.
Ja, da war ich beim Lesen noch kurzzeitig irritiert, weil ich natürlich bis zu dem Zeitpunkt schon wieder vergessen hatte, dass er gar nicht wusste, dass sie ihm hinterhergereist ist.
Ja, und da finde ich so schön, dann antwortet er halt Kleinfinger darauf, dann ist das halt irgendwie jemand, der eine erstaunlich gute Imitation beherrscht. Komm mit oder komm nicht mit. Wenn du nicht mitkommst, dann behalte ich sie halt einfach. Es ist so, der ist echt auf Konfrontation in diesem Kapitel, der Kleinfinger.
Ja, der hat halt null Angst, null Respekt und ist halt so vornherein, gerade raus. Also,
ja.
Da weiß man nicht, wie soll man ihn einschätzen, ne?
Ja, ich finde, Ned trifft es eigentlich in einem Absatz ganz gut, als er sich denkt, er findet keinen Geschmack in diesen Intrigen, doch wurde ihm langsam klar, dass sie für einen Mann wie Kleinfinger die reine Wonne waren.
Ja.
Ich finde, das passt eigentlich ganz gut. Zumindest so über Kleinfinger. Ned ist auf jeden Fall, ja, folgt ihm quasi durch irgendwelche Geheimpfade, gelangen sie schließlich zu einer Tür, die ja quasi an der Außenmauer der Burg endet. Und dann so einen komischen Klippenpfad runter.
Ja, aber da fand ich doch ziemlich cool, irgendwie so, also ein bisschen was hat Kleinfinger ja auch. So leicht Tyrion-Mäßigkeit, als er sagte, hey, wir befinden uns, als Ned sagt nämlich, hey, wir befinden uns ja irgendwie außerhalb der Mauer. Und Kleinfinger sagte, Sherlock, woran hast du es erkannt? Am Himmel?
Ja.
Ja, das ist schon herrlich geschrieben, das muss man ihm lassen. Jedenfalls sind dann da irgendwie auch so kleine Nischen in den Fels gehauen und so Eisengriffe in den Fels geschlagen, dass man da nicht gleich runterfällt bzw. sich festhalten kann. Ja, und dann kraxeln sie da irgendwie den Berg hoch über dem Fluss runter und unten angekommen stehen allerdings schon zu Netz Glück zwei Pferde bereit.
Und Ned auch noch wieder einen Spruch gedrückt bekommt, weil
ja.
Peter da halt sitzt, ein Apfel isst und sagt so, ja, du bist langsam alt und langsam, was ist da los?
Dabei muss man sagen, so alt ist Ned eigentlich gar nicht. Der ist halt Mitte 30, ne?
Naja, aber ich meine, er ist jetzt lang geritten, er wollte eigentlich von Anfang an nur ins Bett, er kennt den Weg nicht, er weiß nicht, wie es genau aussieht, was ihn hinter jeder nächsten Biegung erwartet. Also das hier das war schon bewusst ein Tritt gegen das Schienbein von Kleinfinger.
Ja, absolut. Eben. Nee, darauf wollte ich hinaus. Er ist halt überhaupt nicht alt. Er ist halt einfach nur am Arsch gerade. Sowohl körperlich als auch, ja, emotional. Jedenfalls lässt sich Ned dann auch noch weiter drauf ein und sie reiten irgendwie durch die Stadt, bis sie vor einem, windschiefen Haus halten, das Ned dann irgendwann tatsächlich als Bordell erkennt. Und als Kleinfinger dann auch noch sagt, ja, deine Frau ist da drin, da verliert Ned dann endgültig jede Geduld und drückt Kleinfinger erstmal gegen die Hauswand und hält ihm seinen Dolch ans Kinn. Und ich muss ehrlich sein, ich kann es so ein bisschen nachempfinden. Und ja, eigentlich wird Kleinfinger auch nur deshalb, ja, nicht von Hals bis zum Bauch aufgeschlitzt, weil Ned unterbrochen wird, nämlich von niemand Geringerem als Sir Roderick. Den Ned allerdings auch erstmal gar nicht erkennt, weil er ja, wie wir wissen, sein Bart letztens hat abschneiden müssen.
Bartlos.
Ja.
Bartlos, ja.
Dementsprechend schnauzt er Sir Roderick auch erstmal an, bis er ihn dann erkennt. Ja, Sir Roderick bestätigt dann auch, dass Lady Catelyn im Inneren wartet. Und dann geht's halt rein. Im ersten Moment denkt sich Ned tatsächlich auch, dass Catelyn gekommen ist, um ihm zu berichten, dass der gemeinsame Sohn, also Bran, dass der gestorben ist. Aber dem ist halt nicht so, denn Catelyn erzählt ihm halt von dem, was inzwischen vorgefallen ist, also von dem Anschlag auf Brans Leben, dass das auch der Wolf seinen Jungen gerettet hat. Auch dass Lord Baelish sie dort in diesem Bordell untergebracht hat, weil man sie da halt vermutlich nicht finden würde oder nicht suchen würde und von den Lannisters schön verstecken.
Also wenn man sich mal in Netz Position versetzt, so das muss ja jetzt irgendwie so eine Gedankenspirale sein, so oh Gott, der Wolf hat seinen Sohn gerettet und dann erinnert er sich ja noch dran, hey, es gibt einen Grund, weswegen ihr die Wölfe gefunden habt und so. Und dann erinnert er sich daran, dass er Lady getötet hat und denkt sich so, oh Gott, was habe ich getan? Also
ja.
Ned kommt hier gerade vom Regen in die Traufe.
Ja, er denkt sich so, Was zum Henker, was, wenn die Götter die Wölfe geschickt haben, um meine Kinder zu beschützen? Und jetzt habe ich einen umgebracht. Hilfe! Was passiert jetzt mit meinen Kindern? Genau, Ned kann tatsächlich nicht so ganz glauben, dass Tyrion tatsächlich verantwortlich ist dafür. Und da gibt's dann ja diesen schönen Kommentar von Kleinfinger. Lass mich ihn raussuchen, damit ich ihn richtig zitieren kann. Habt ihr Starks eigentlich nur Schnee zwischen den Ohren?
Oh, diesen Satz fand ich so schön formuliert.
Ich musste so lachen, als ich diese Stelle gelesen habe. Auch jetzt, weil ich sie, also ich habe sie schon so oft gelesen, aber ich muss gefühlt immer wieder lachen. Weil es ist so, es ist halt eine Stichelei nach der anderen gegen Ned. Und,
ja, also Kleinfinger verhält sich halt wirklich so respektlos Ned gegenüber und er versteckt das, also er will das noch nicht mal verstecken, sondern er ist so offensiv unterwegs, der hat halt vor nichts Angst. Und was ich auch krass fand, war, dass er das halt auch direkt vor Catelyn macht. Das ist ihm also ja auch scheißegal, ne? Hauptsache, er drückt seine Zuneigung zu Catelyn irgendwie aus. Aber gegenüber Ned ist er ja komplett angriffslustig.
Jedenfalls meint Kleinfinger noch, dass Tyrion das ja niemals alleine gemacht hätte. Ja, dann fängt Ned halt an zu mutmaßen, ob es vielleicht die Königin oder gar der König selbst gewesen sein könnten. Wobei er das gar nicht so wirklich glauben möchte. Allerdings kommen ihm dann halt doch irgendwie Zweifel, weil zum einen erinnert er sich an Roberts Worte von Daenerys Targaryen betreffend, dass man die ja auch irgendwie am besten als Kind schon umgebracht hätte. Dann muss er daran denken, wie Robert reagiert hat, als man ihm nach der Eroberung von Königsmund die grausam ermordeten Kinder der Targaryens quasi, also so richtig kleine Kinder, deren Schädel man einfach gegen die Wand geklatscht hat, wie so Stoffpuppen oder so, vor die Füße gelegt hat und wie er da reagiert hat. Oder jetzt eben auch, wie er reagiert hat, als es darum ging, was zwischen Arya und Joffrey passiert ist. Und ja, dann hört er quasi auch in seinem inneren Ohr, dass das Flehen von Sansa, das ihn irgendwie auch an das Flehen seiner Schwester erinnert hat.
Ja, also dieses Flashback fand ich richtig gut geschrieben.
Aber sowas von, man merkt
da
einfach.
Da war ich direkt dabei.
Man merkt eben einfach, dass Ned so langsam klar wird, in was für einer bescheidenen Position er jetzt ist.
Ja, weil Kleinfinger erinnert ihn ja auch, ne? Ja, wenn du den König beschuldigst, ne, dann tanzt du sofort mit dem Henker. Und wenn du was über die Königin sagst, ne, musst du auch aufpassen. Ja, ihr habt halt keine Beweise. Und dann sagt ja Ned so, hier, wir haben den Dolch. Und dann meint mein Kleinfinger nur so, ja, das ist ja ganz nett, ne? Aber da steht halt kein Zusammenhang mehr fest. Weil Tyrion wird halt sagen, so nö, weiß ich nicht, habe ich verloren. Und der gedungene Mörder ist halt auch schon tot. Der kann auch nichts mehr sagen. Ihr habt nix, sagt er da.
Und letztlich rät er Ned ganz klar, ja, wirft das Ding in den Fluss, vergisst die Angelegenheit. Passiert ist passiert, ne? Was kümmert es sich um, warum machst du dir über vergossene Milch Gedanken, so nach dem Motto?
Verschüttete Milch.
Oder genau, verschüttete Milch, entschuldige. Und in diesem Moment, ich weiß nicht, vielleicht liegt's an mir, aber ich könnte schwören, er hat das nur gesagt, weil er genau wusste, dass Ned das nicht auf sich ruhen lassen kann. Um ihn noch so ein Stück weit in die richtige Richtung zu drücken. Jedenfalls führt Ned darauf aus, dass ja sein Sohn ist verkrüppelt, wäre fast gestorben, ermordet worden. Genauso wie seine Frau. Wenn ihr wirklich glaubt, dass ich das vergessen könnte, dann seid ihr genauso ein Narr wie damals, als ihr gegen meinen Bruder gekämpft habt. Und auch dann kommt schon wieder so eine Stichelei von Kleinfinger, frei nach dem Motto, ja, mag sein, dass ich ein Narr bin, aber dein Bruder ist tot und ich bin hier. Ne?
Ja, das war so eine geschickte Rückhand wieder.
Ja, also man muss sagen, Ned mag oder vielleicht auch nicht im Kampf ein jemand sein, dem man sich vielleicht nicht stellen möchte. Aber was so den Kampf mit Worten angeht, ist er Kleinfinger einfach haushoch unterlegen.
Ja, das stimmt tatsächlich. Also auch wie Baelish dann nochmal betont, so ja, also falls ihr euch zu eurem Bruder in die Gruft legen wollt, habe ich da nichts gegen, ne? Aber ich muss das nicht haben. Dankeschön.
Ja.
Ist so herrlich geschrieben.
Und auch wie er dann nett betont natürlich, dass er eigentlich sowieso lieber nichts mit Kleinfinger zu tun haben wollen würde. Und Kleinfinger betont dann auch noch, ja, relativ eindeutig, dass er das auch eigentlich gar nicht wegen nett macht, sondern nur, weil er Catelyn keinen Gefallen ausschlagen möchte. Und er ihr eben versprochen hat, zu helfen. Catelyn beichtet dann so ein bisschen, dass sie Lord Baelish eben von deren Verdacht erzählt hat, dass die Königin John Arryn, also den gemeinsamen Ziehvater von Ned und Robert, quasi auf dem Gewissen hat. Was Ned im ersten Moment gar nicht so behagt. Allerdings findet er sich dann halt damit ab, weil sie eben Hilfe brauchen. Und naja, wenn sich jemand in der Hauptstadt auskennt mit den Intrigen, dort dann eben Kleinfinger. Und ich finde dann noch so schön, weil Catelyn hat halt offensichtlich panische Angst vor Lord Varys und was der vielleicht weiß oder nicht weiß. Ja, Lord Baelish, also Kleinfinger, der wischt das einfach so beiseite, so nach dem Motto, ja, macht euch darum mal keine Sorgen, ich kümmere mich schon um den, weil ich hab ihn ja eh bei den Eiern, also wenn er Eier hätte.
Da merkt man mal wieder, der Typ hat von nichts und niemandem Angst.
So
in welcher
nicht.
Position muss sich der befinden, dass der wirklich sich so verhalten kann und so drauf ist? Also total faszinierend.
Ja, wer Macht hat, weiß sie auch zu verwenden.
Absolut.
Ja, auf jeden Fall.
Jedenfalls beschließt Ned daraufhin, dass Catelyn am besten sofort zurück nach Hause geht, beziehungsweise reist, fährt, wie auch immer. Obwohl sie eigentlich gehofft hatte, zumindest mal kurz ihre Mädchen nochmal zu treffen. Aber ja, Kleinfinger wirft tatsächlich ein, dass das unklug wäre. Weil ja, im Roten Bergfried gibt's überall Spione und Kinder reden. Das will man also am besten irgendwie geheim halten. Ja, schließlich bittet Ned so ein bisschen einmal kurz um Privatsphäre. Und ja, Kleinfinger macht sich so ein bisschen lustig, so nach dem Motto, ja. Eigentlich bezahlt man in einem Bordell dafür ja Geld, ne?
Ja, viel faszinierender finde ich, dass er sagt, gar nicht Bordell, sondern einfach nur hier. Normalerweise zahlen die Leute hier dafür.
Aber es ist halt letztlich klar, worauf er so ein bisschen anspielt. Ned möchte aber gar nicht die Gelegenheit für ein paar Stunden Zweisamkeit mit seiner Frau nutzen, sondern er gibt ihr letztlich ein paar Anweisungen für den Worst Case mit, nämlich für den Fall, dass es doch irgendwie zu tatsächlichen kriegerischen Auseinandersetzungen kommt. Sollen sie nämlich Vorbereitungen treffen. Unter anderem soll eine wichtige Burg, die Burg Maidengraben, bemannt werden mit Bogenschützen. Weil, ja, etwa 200 entschlossene Schützen könnten mit dieser Burg eben den Weg in den Norden in der Eng ja halten und beschützen, ohne dass da viel passiert. Und auch die Hafenstadt Weißwasserhafen soll von Lord Manderly, der da der entsprechende Lord drüber ist, soll eben, ja, aufgerüstet werden. Die Verteidigungslagen sollen, ja, repariert und verbessert werden. Und auch auf Theon Graufreud soll aufgepasst werden, weil man, ja, der ist ja letztlich quasi der Prinz der Eiseninseln. Sofern man also quasi, also der ich sag mal, Thronfolger der Herrschaft über die Eiseninseln. Und dessen Vater, beziehungsweise die Schiffe von seinem Vater, könnte man eventuell dann gut gebrauchen, wenn es zum Krieg kommt. Er hat also quasi irgendwie, ja, das Gröbste schon mal bedacht, weil eben die Lannisters Schwäche gegenüber gnadenlos sind. Und ja, Ned selber möchte allerdings quasi in der Hauptstadt bleiben, Beweise finden, dass da irgendwie die Königin hintersteckt. Und ja, er fügt dann noch so in Gedanken hinzu, dass er trotzdem irgendwie beten muss, dass Robert letztlich der Mann ist, den er früher mal gekannt und als Bruder geliebt hat. Und nicht der Mann, von dem er fürchtet, der aus ihm geworden ist. Und das ist so, es tut irgendwie weh. Es ist halt nicht dieses schöne Ende wie beim letzten Mal, sondern mir bleibt tatsächlich am Ende dieses Kapitels irgendwie so ein Kloß im Hals stecken.
Tja, nun, ne? Also, ist auch schon wieder fast so ein eiskaltes Erwachen, ne?
Ja.
So dieses, die romantischen Erinnerungen von damals an die heroischen Taten, die sind lang verblasst und jetzt muss man erkennen, was für ein Lappen der König eigentlich geworden ist. Uff, schwierig.
Ja, also mein Wort des Kapitels ist auch irgendwie Intrigen.
Ja, was wäre denn dein Wort, Tatjana? Mir fällt gerade nämlich noch keins ein.
Ja, da stecke ich in einer ähnlichen Lage. Das ist so ein durchwachsenes Kapitel schon wieder, ne? So, ich glaube, ich kann es nicht anders sagen als schlimm. Es ist schlimm. Es ist einfach alles schlimm. Ich glaube, das denkt Ned auch. Es ist alles schlimm.
Ich würde tatsächlich, es ist leider nicht ein Wort, sondern zwei grausames Erwachen. Weil zum einen natürlich das, was jetzt quasi Ned zum Schluss offenbart wurde und auch die Befürchtung, die er gegenüber dem König hat, wie der so drauf ist. Aber auch so, was seine sonstigen Aufgaben anbelangt. Das war ja irgendwie gefühlt eine Heroes-Botschaft nach der anderen, die ihm da heute entgegengeprasselt ist.
Ja, ich glaube, zu Anfang, als er aufgebrochen ist in Winterfell, hat er sich vielleicht noch gedacht, ach, so schlimm kann es doch eigentlich gar nicht sein, wie mir das hier zugetragen wird. Klar hat Robert ein bisschen zugelegt und trinkt halt gerne, aber nee, das kann ja nicht sein. Tja, nun.
Ja, ist das leider mit
Schade.
Robert so. Ja, man sagt ja, manche Menschen verändert oder Menschen verändern sich nicht so gut. Ich glaube, Robert hat sich zumindest in Nets Wahrnehmung doch einiges, doch sehr stark irgendwie verändert.
Ja, also zumindest oder mindestens jetzt sollte man doch schon irgendwie sehen, dass es doch sehr desolat steht um den König, weil der sich ja für gar nichts mehr interessiert. Ne? Also Ned ist ja nach Königsmund geritten mit der Vorstellung, hey, Robert regiert halt trotzdem. Auch wenn Robert halt gesagt hat, er macht es, weil, genau, in Winterfell hat Robert ja gesagt, so, boah, das mache ich gar nicht gerne, ne? Aber da war ja noch nicht die Rede von, er beschäftigt sich gar nicht mehr damit, sondern er macht es halt, aber macht es nicht gerne. So, und jetzt erfahren wir, der kümmert sich einfach um nichts mehr.
Schon fast ein böses Erwachen.
Ja.
Ja,
aber
alles
gut.
Schlimm.
Wen haben wir denn in diesem Kapitel alles getroffen und kennengelernt, Tatjana?
Ja, Sekunde, ich wollte gerade noch fragen. Hier, ihr lieben Zuhörenden, wie habt ihr denn dieses Kapitel empfunden? Das würde mich mal interessieren. Wart ihr auch in so einer Achterbahn der Gefühle oder habt ihr direkt gewusst, so, ja, nett, das hättest du dir auch denken können? Da wäre ich mal gespannt auf eure Antworten. Die Charaktere des Kapitels, ja, wir werden vom Haushofmeister des Roten Bergfrieds, der für uns namenlos ist, doch begrüßt und Ned, unser Ehren-Ned, der wird halt direkt angewiesen, von eben diesen seine Termine doch wahrzunehmen und seine Pflichten zu erfüllen. Wir hören oder wir erleben den Großmeister Pycelle, der sehr müde ist und der Großmeister im Dienste des Königs ist und von der Zitadelle entsandt wurde. Wir erleben Vian Poole, den Haushofmeister der rechten Hand in Königsmund. Und wir erleben auch, wo ich dann auch noch mal gerne den Lesenden des Hörbuchs loben möchte, der die Stimme von Lord Varys doch sehr eindrucksvoll in Szene setzt. Der Meister der Flüsterer, der Ohrenbläser und Mitglied des kleinen Rates. Tut mir nicht leid, Lennart, das musste sein. Wer auch ordentlich abgeliefert hat.
Das wird mir bis zum Ende.
Durch die Ohrenblasen. Wer auch ordentlich abliefert in diesem Kapitel ist natürlich Lord Renly Baratheon, der jüngste Bruder des Königs. Und ich finde ihn super, weil er einfach so da sitzt und sagt, ja, mein Bruder ist ein Lappen, machst du nix. Ja. Wir erleben Lord Peter Baelish. Unser allergeliebter Kleinfinger, der Kindheitsfreund von Cat und Meister der Münze im Kleinen Rat. Und natürlich auch unsere Lady Catelyn, eine geborene Tully und die Ehefrau von Ned, Mutter von Rob, Sansa, Arya, Bran und Rickon, die Kindheitsfreundin von Lord Baelish. Von wem hören wir denn noch so, Lennart?
Ja, wir hören natürlich von Lord Jon Arryn. der, ja, ich sag mal, verstorbene Vorgänger von Ned, so wie sein Ziehvater von ihm und Robert. Wir hören kurz von unser aller Lieblingsprinzen, Joffrey, von Robert, dem, ja, besten König aller Zeiten.
Mitarbeiter des Monats, jeden Monat.
Ja, genau. So wie von seinem jüngeren Bruder Stannis, der aktuell ja mit Abwesenheit glänzt. Genauso wie Ser Barristan Selmy, der ja als Lord-Kommandant der Königsgarde schön an des Königs Seite unterwegs ist. Wir hören von Lord Tywin Lannister, das ist ja der Vater der Königin von Jaime und von Tyrion und derjenige, dem die Krone 3 Millionen Goldrachen schuldet. Wir hören kurz von Lord Mace Tyrell, das ist ja nicht nur der Lord von Rosengarten, sondern eben auch jemand, dem die Krone ganz viel Geld schuldet. Genauso wie wir vom Hohen Septon hören, das ist nicht nur der oberste Priester im Glauben an die 7, sondern auch jemand, dem die Krone Geld schuldet. Wie schulden die viel zu vielen Leuten Geld? Wir hören ganz kurz vom Irrenkönig von Aerys II. Targaryen, dem letzten König der Targaryen-Dynastie, der ja Kammern voller Gold hinterlassen haben will oder haben sollte, die alle aufgebraucht sind. Wir hören kurz von Arya und Sansa Stark, den beiden Töchtern von Ned und Catelyn. Denen geht's halt gerade nicht so gut. Ja, wir hören vom Schlachterjungen Micah, der im letzten Kapitel mit Ned nicht so schön zu Tode gekommen ist. Wir hören von Brandon Stark, dem älteren Bruder von Ned. Und ja, der war Cats erster Verlobter, also Catelyns erster Verlobter. Wir hören von Tyrion Lannister, genannt der Gnom, der ja kleinwüchsige, aber gewiefte Bruder von der Königin und von Jaime. Und ja, so ein bisschen unser Herzenscharakter, glaube ich.
Unsere Königin.
Ja, unsere Königin, Tobias, Cersei Lannister. Ja, da, ich glaube, da brauche ich nicht mehr viel zu ihr zu sagen.
Die Worte einfach.
Ja. Rhaegar Targaryen, der war ja der einstige Kronprinz. Er hat nicht nur Netz jüngere Schwester Lyanna entführt und hat so die Rebellion ausgelöst, sondern er wurde dann ja auch von Robert in der Schlacht an der Rubinfurt ja ins Jenseits befördert. Wir hören ganz kurz auch von Lyanna Stark, der verstorbenen Schwester von Ned, Sir Roderick Castle, der ja Winterfells Waffenmeister, der ja eigentlich einen ganz kurzen Mini-Auftritt hat. Wir hören kurz von Sir Aaron Santagar, dem Waffenmeister des Königs, mit dem sich ja Sir Roderick letztens erst getroffen hatte. Ja, und wir hören von Lord Helmann Talhart. Das ist ein Lord aus dem Norden, der Lord von Torrenschanze, einem Vasall der Starks, der
es wird
ja,
langsam wild mit den Namen.
Ja, schon ein bisschen. Das ist halt ein Vasall der Starks und die sollen gefälligst dafür sorgen, dass der Norden beschützt ist, wenn es zum Krieg kommt. Ja, das Haus Talhart ist ein Haus aus dem Norden mit Sitz auf der Burg Torrenschanze und ihr Wappen zieren 3 Wachbäume in grün auf braunem Grund. Es sieht absolut nicht schön aus. Und wir hören auch von Lord Galbard Glauer, dem Lord von Tiefwaldmotte. Auch der ist ein Vasall der Starks und auch der soll für den Schutz des Nordens sorgen. Und das Haus Glauer ist auch ein Haus aus dem Norden, hat den Sitz auf der Burg Tiefwaldmott im Wolfswald. Und deren Wappen ziert eine Eisenfaust in Silber auf scharlachrotem Grund. Der Lord von Weißwasserhafen ist Lord Wyman Manderly. Auch der ist ein Vasall der Starks. Und das Haus Manderly, ja, deren Sitz ist halt Weißwasserhafen und deren Wappen ziert ein weißer Meermann mit dunkelgrünem Haar, Bart und Schwanz mit einem schwarzen Dreizack in der Hand auf blaugrünem Grund.
Und sehr illustrativ.
Ja, schon irgendwie. Dann hören wir noch kurz von Theon Graufreud, dem Mündel der Starks auf Winterfell und seinem Vater Lord Balon Graufreud. Der ist der oberste Herr der Eiseninseln mit dem Titel Lord Schnitter von Pike.
Das ist ja ein schmissiger Titel.
Ja, schon irgendwie, ne?
Ja.
Mir ist gerade was eingefallen, Leute.
Was denn?
Bevor wir mit den Orten des Kapitels weitermachen, wir könnten eigentlich mal so eine Sterbestatistik hier mit aufnehmen. Ich erkläre mich da gerne bereit zu, da mal zu gucken und dann mal Liste zu führen, wen wir eigentlich alle schon auf dem Weg verloren haben.
Eigentlich voll die coole Idee. Gefällt mir.
Ja, ich mach das mal.
Das wird dann aber eine sehr lange Liste.
Ja.
Ja. Ja, deswegen finde ich es ja mal interessant. Ne? Also ich führe dann mal die Sterbestatistik hier ein, offiziell.
Ich stell mir das schon so vor, du sitzt dann da mit so einer Liste, tot, 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 der ist auch tot, der ist auch tot, 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 alle tot.
Ja.
Die Liste ist vielleicht kürzer. Aber nur Leute mit Namen, oder?
Ja.
Ja. Also die Liste wird vielleicht kürzer als die der Häuser, den die Königskrone Geld schuldet. Ja. Boah, den Satz habe ich jetzt ordentlich verhauen. Weiter im Text.
Kommen wir direkt weiter zu den Orten. In einer der nächsten Folgen gibt's dann bestimmt noch mal einen Rundgang durch den Roten Bergfried. Den habe ich mir jetzt erstmal noch aufgespart. Aber wir sind natürlich hauptsächlich heute dort in der Hauptstadt Königsmund unterwegs. Hauptsächlich sind wir irgendwie so ein bisschen am Anfang in der Kammer des Kleinen Rats, sind dann auf geheimen Pfaden auf dem Weg zum Bordell von Lord Baelish, der das ja auch irgendwie besitzt, betreibt, whatever. Ja, wir befinden uns ein bisschen kurzzeitig über dem Fluss Schwarzwasser. Wir hören von, ja, Kostbarkeiten von den Sommerinseln, aus Norvos, aus Kohor, aus Lys. Wir erfahren, dass sich Lord Stannis auf den Weg nach Drachenstein gemacht hat. Ja, die Krone schuldet der Eisernen Bank Geld, die ihren Sitz in Braavos hat. Wir hören kurz von dem Vorfall am Trident, da der Vorfall mit Arya und Joffrey. Der Trident ist natürlich der große Fluss in den Flusslanden mit diesen großen drei Armen. Wir fahren kurz vom Bücherturm von Winterfell, der ja bei dem Mordanschlag in Brand gesteckt wurde als Ablenkung. Und wir hören natürlich von Maidengraben, einer Burg im Norden, die so gut gelegen ist, dass man damit mit wenigen Männern quasi den Landweg zum Norden beschützen kann. Und wir hören von der Stadt Weißwasserhafen. Das ist ja die einzige nennenswerte Hafenstadt im Norden, die man irgendwie so als, ich sag mal, Einfallstor für Truppen nutzen könnte.
Ist von da aus Catherine nicht losgeschippert?
Ja, ganz genau, von da ist Catherine losgeschippert. Geschippert. Ja.
Geschüttert.
Genau. Sie ist ganz erschüttert. Wenn ihr euch schon mal im Vorfeld ein bisschen mit, ja, dem Layout der Burg befassen möchtet, ja, guckt euch gerne die Karte an. Wie gesagt, einen Rundgang machen wir irgendwann mal bei, wenn es passt. Aber ja, dann geht's jetzt schon weiter, würde ich sagen.
Wir hören mal wieder von leckerem Essen, was ziemlich gemein ist, weil gerade wenn man irgendwie das Kapitel liest und man von gebratenem Geflügel hört, da knurrt einem doch der Magen. Das ist aber auch schon das einzige Essen und Trinken des Kapitels. Glück gehabt, ja. Dennoch knurrt mir gerade der Magen. Bei den Farben des Kapitels füge ich so eine kleine Fußnote noch an, weil wir hier auch wieder so eine Art Zwischenebene erreichen. Wir haben so Grundfarben, wie zum Beispiel Bronze, Rot, Schwarz, Dunkelgrün, Gold, dann eine Augenfarbe Grau-Grün noch drin und von der Erscheinung her Weiß und Braun noch. Also die sind sehr, sehr, jetzt fehlt mir das Wort, sehr bodenständige Farben und sehr, sehr beschreibend. Als Fußnote setze ich hier so ein bisschen dran, weil eigentlich sind es keine Farben, sondern es sind eher Metalle und Edelsteine. So wurde ja beschrieben, die Kette von dem Meister, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, Lennart, hilf mir mal.
Pycelle.
Genau, Meister Pycelle. Und da werden halt verschiedene Metalle beschrieben, die natürlich auch Farben zuzuordnen sind. Aber hier lasse ich das jetzt mal aus, beziehungsweise nur als Fußnote stehen. Was ich noch vergessen habe, ist natürlich die Kreatur des Kapitels. Und wir hören hier einzig von Nymeria, Arias Schattenwolf. Und somit schließen wir dieses Kapitel ab.
Wir hören doch auch von den Lannisters, oder?
Aber das ist doch unsere Königin, ich bitte dich. Wie sprichst du über unsere Königin?
Der hat jetzt echt bei mir gebraucht. Au.
Blasphemie. So, das nächste Kapitel, Tobias, hast du gar nicht verdient. Ja, das nächste Kapitel hast du nicht verdient, da geht's nämlich um Tyrion. So.
Richtig.
Menno.
Um mal den ersten Satz des nächsten Kapitels zu zitieren. Tobias, seid ihr sicher, dass ihr uns schon so bald verlassen müsst?
Ja, schade, so spät schon.
Ja. Also nächstes Mal dann Tyrion. Wahrscheinlich wieder noch an der Mauer, oder?
Ja.
Ich bin sehr gespannt. Vor allem, Tatjana, gibt es ja wieder ganz viel Essen.
Oh ja, genau, mit Tyrion.
Geh mir weg mit Essen. Also ich muss gleich zu Abend essen. Ich halte es nicht mehr aus.
Dann mach das
doch. Ja gut, dann würde ich sagen, du lässt dir dein Essen schmecken. Tobias macht eine Zeitreise in den Winter, um sich von seinem Heuschnupfen zu erholen.
Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder.
Was machst du, Lennart?
Ich weiß ich noch nicht.
Lennart macht einen auf König Robert.
Genau. Ich leg mich jetzt gleich einfach in die Sonne und lass mich voll laufen.
Das ist ein guter Plan.
Also dann, wir hören uns wieder in aller Frische beim nächsten Mal.
Bis nächste Woche.
Tschüss. Ciao.
Gespräche aus Westeros ist ein Podcast von Auenland Productions.